wünsche uns allen eine gesegnete Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort, wie auch natürlich eine gesegnete Gemeinschaft unter uns Geschwistern. Ja, auch wenn wir uns noch nicht so in der Adventszeit befinden, aber ich denke, wir dürfen heute schon mal einen Text betrachten, der uns so ein bisschen auf diese Zeit einstimmt, auf das, woran wir uns in der Adventszeit immer wieder erinnern wollen, und zwar an das erste Kommen unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Und mit diesem ersten Kommen hat auch immer eine andere Person etwas intensiv zu tun, das ist nämlich Johannes der Täufer. Und wir wollen uns heute mal mit einem Text befassen, nicht, in dem es auch um Johannes den Täufer geht, unter anderem. Und zwar, wer das gerne mitlesen möchte im Stillen, es ist ein Text aus dem Matthäusevangelium, und zwar aus dem Kapitel 11. Da lesen wir die Verse 2 bis 11 und dann noch die Verse 16 bis 19. Also Matthäus 11 ab Vers 2. Da lesen wir Folgendes. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, nicht und Tote werden auferweckt und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Als die Männer wieder gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, zu ihnen über Johannes zu sprechen. Was wolltet ihr euch eigentlich ansehen, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgingt? Fragte er sie. Ein Schilfrohr, das sich im Winde hin und her bewegt? Nein, was wolltet ihr denn sonst dort draußen sehen? Einen Mann in feiner Kleidung? Ihr wisst doch, die fein gekleideten Leute sind in den Palästen der Könige zu finden. Was wolltet ihr also sehen, als ihr hinausgingt? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen. Und noch mehr als das. Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dir vorangehen und dein Wegbereiter sein. Ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. Und dann machen wir einen Sprung zu dem 16. Vers und lesen da bis zum Rest. Mit wem soll ich die Menschen dieser Generation vergleichen? Sie sind wie Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und ihren Spielgefällten zurufen. Wir haben euch auf der Flöte lustige Lieder gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder angestimmt und ihr habt nicht getrauert. So ist es doch. Johannes ist gekommen, hat gefastet und keinen Wein getrunken. Und schon hat es geheißen, er ist von einem bösen Geist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt wie jedermann. Und da heißt es, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund, der Zöllner und Sünder. Und doch hat die Weisheit Gottes recht. Das zeigt sich an dem, was sie bewirkt. Ja, Herr, und jetzt dürfen wir dich bitten, zeig du wieder dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Ja, liebe Geschwister, das ist ein Text, ich sag mal so, der ist uns ja nicht unbekannt und den werden wir sicherlich schon mal gelesen haben, aber ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es ist ein Text, über den eigentlich gar nicht so häufig gepredigt wird. Nicht der andere Text, so von dem Johannes, wo er da in der Wüste ist und da am Jordan, wie gesagt, die frohe Botschaft verkündet und dann diese entscheidenden Sätze sagt, da wird viel häufiger drüber gepredigt. Warum über diesen Text? Ich weiß es nicht. Deswegen wollen wir es mal versuchen, an diesen Text wirklich heranzugehen. Nun ist es ja so, dass im Matthäusevangelium der Täufer ja am Anfang eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und zwar Matthäus 3, da ist sein großer Auftritt in der Wüste. Dann wird er wieder erwähnt in Matthäus 4, da erfahren wir schon von seiner Gefangennahme, nicht die in unserem Text im Hintergrund auch wieder eine Rolle spielt. Und man kann sagen, dass quasi mit der Gefangennahme parallel auch der Umzug Jesu stattfand von Nazareth nach Kapernaum. Es ist also dann momentan so, der Täufer verschwindet aus dem Blickfeld, er tritt ab, nicht, und er macht jetzt den Weg frei für den, ja, den er zuvor am Jordan bereits angekündigt hat, nicht für den eigentlichen, nämlich den er auch in die Mitte gestellt hat, nämlich Jesus Christus. Dann in Matthäus 11, das ist ja unser heutiger Predigttext, da hören wir unter anderem die größte Rede Jesu Christi über diesen Täufer. Nicht, wenn wir also etwas erfahren wollen, dann müssen wir hier in Matthäus 11 hineinschauen, denn nur dort erfahren wir wirklich, wie wir ihn einzuschätzen haben, was wir von ihm zu halten haben, was von ihm wirklich zu sagen ist. Ja, und dann wieder noch ein letztes Mal erwähnt, und zwar in Matthäus 14. Und da wird er nochmal in ganz besonderer Weise erwähnt, nämlich indem da von seinem Ende, von seinem Sterben, von seiner Hinrichtung die Rede ist. Der Täufer, liebe Geschwister, ist ja eine ganz interessante Person. Und zwar interessant in der Weise, dass wann auch immer man sich mit dieser Person auseinandersetzt, das Phänomen auftritt, dass man eigentlich über den Täufer predigen will, aber immer bei Jesus Christus landet. Ganz eigenartig. Es fällt schwer, nur eine Predigt über den Täufer alleine hinzubekommen. Irgendwie, wenn du über Johannes den Täufer redest, landest du eigentlich bei Jesus Christus. Obwohl der Täufer ja so markant, ja, so couragiert, so profiliert ist, obwohl er so berühmt ist, wir wissen ja, er stammt aus bester jüdischer Familie, sein Vater Zacharias war Priester, nicht? Und obwohl er so ganz anders, ja, so ganz anders, ja, wie soll ich mal sagen, so ganz anders auftritt, nicht? Wir würden ihn vielleicht heute als Straßenprediger bezeichnen. Und vor allen Dingen, wie er aufgetreten ist, nicht? Wenn der also hier zur Tür hereinkommen würde, den würden wir sofort erkennen, denn der würde sich enorm abheben, sage ich mal, oder sein Erscheinungsbild würde sich enorm abheben von unserem Erscheinungsbild hier und hat sich natürlich auch damals enorm abgehoben von dem Erscheinungsbild der Leute damals. Also wir würden ihn sicherlich sofort erkennen. Aber wie gesagt, jedes Mal, wenn man an den Täufer herangeht, ja, ist es so, wir kennen ja dieses Gemälde, oder eines dieser Gemälde auf dem Isenheimer Altar, nicht diesen ausgestreckten langen Zeigefinger. So kommt einem das wirklich vor, nicht als ob er diesen berühmten Zeigefinger zeigt und immer wieder auf Jesus Christus hinweist. Man landet letztendlich immer wieder bei Jesus Christus. Und so ist es auch hier in Matthäus 11. Nicht, wir haben ja fast das ganze Kapitel gelesen, liebe Geschwister. Und da ist es so, nicht, wir haben ein ganzes Kapitel über den Täufer und bekommen am Ende ein ganzes Kapitel über Jesus Christus. Also es ist schon ein Phänomen. Und so wollen wir natürlich auch heute Morgen, wir wollen uns heute Morgen also nicht um ein großes Podest herum postieren, nicht, auf dem also ein starker Glaubensheld und Zeuge steht, nämlich hier Johannes der Täufer, sondern dass auch wir letztendlich bei Jesus Christus landen. Und wenn es um den Täufer geht, das hatten wir jetzt schon des Öfteren betont, wie gesagt, geht es immer und immer wieder um Jesus Christus. Man kann es auch so sagen, der Täufer ist so wie der rote Teppich, den man ausrollt. Und wenn wir so einen roten Teppich sehen, das ist ja immer so ein bisschen etwas Außergewöhnliches, ist immer etwas Eindrucksvolles. Aber immer wenn wir einen roten Teppich sehen, wissen wir auch ganz genau, der rote Teppich macht es letztendlich nicht, sondern der darauf gehen soll. Das ist also das Entscheidende. Und so ist die eigentliche und die wesentliche und die bleibende Berufung des Täufers nicht in seiner Person, sagen wir jetzt im Bild gesprochen, den roten Teppich auszurollen, nicht damit der Eigentliche auf diesem Teppich gehen kann, nämlich Jesus Christus. So, wie wollen wir jetzt mal an diesen Text herangehen? Wir machen es wieder so, drei Punkte. Und zwar, der erste Punkt, wir haben hier, das ist uns sicherlich aufgefallen, wir haben hier also eine einzigartige Seligpreisung, die uns ja hier in Vers 6 geschildert wird, wo es dann heißt, und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt oder in anderen Bibelübersetzungen steht, wer sich nicht an mir ärgert. Erster Punkt. Dann haben wir weiterhin in den Versen 7 bis 11 haben wir eine faszinierende Laudatio Jesu Christi auf den Täufer. Und dann nach dieser Laudatio in den letzten Versen 16 bis 19, da kommt ja dieses etwas merkwürdige Gleichnis von den spielenden Kindern. Also wenn ich euch mal fragen würde, was kennt ihr so an Gleichnissen von Jesus Christus, dann könntet ihr mir sicherlich eine Fülle aufzählen. Aber ich muss sagen, ich wäre schon überrascht, wenn auch angenehm überrascht, wenn jemand das Beispiel von den spielenden Kindern erwähnen würde. Es ist also ein Gleichnis, was ziemlich unbekannt ist. Also mir war es auch eigentlich noch nicht so sehr bekannt. Also, so wollen wir mal an diesen Text herangehen. Zunächst der erste Punkt, also die Seligpreisung aus diesem Vers 6. Aber dazu muss man vorher noch einiges erläutern. Wir haben ja hier eine ganz einzigartige Szene, ein einzigartiges Geschehen, das eigentlich relativ schnell beschrieben ist. Nicht der Täufer sitzt also als Politischer, als Religiöser und Prominenter sitzt er also hinter Gittern. Wir wissen alle auch warum. Er hatte es nämlich gewagt, Sünde beim Namen zu nennen. Und wir wissen auch, welche Person er angesprochen hat, nämlich Herodes Antipas, diesen Mini-König da aus Galiläa. Der hatte nämlich die Frau seines Bruders, diese Herodias oder worauf auch immer die Betonung liegt. Er hatte die also ausgespannt und was er da mit seiner Schwägerin machte, war aus der Sicht der Bibel, war aus der Sicht des lebendigen Gottes schlicht und einfach Ehebruch. So, und das hatte er wirklich beim Namen genannt, diese Sünde. So, und nun war es mit ihm so, ungefähr anderthalb Jahre stand der Johannes der Täufer so im Mittelpunkt, im Rampenlicht durch seine öffentlichen Verkündigungen. Und jetzt sitzt dieser couragierte, dieser temperamentvolle und leidenschaftliche Zeuge sitzt jetzt hinter Gittern und hat jetzt natürlich Zeit zum Nachdenken. So, und jetzt kommen die Jünger des Johannes. Ja, das ist ganz wichtig. Die Jünger des Johannes kommen jetzt in seinem Auftrag, er hat sich also selbst geschickt, kommen jetzt zu Jesus Christus und stellen jetzt im Auftrage ihres Meisters, ihres Lehrers, Jesus Christus, jetzt diese Frage. Bist du der, der da kommen soll oder sollen oder müssen wir noch auf einen anderen warten? Nun wissen wir, Jesus hatte ja später mal, das kann man ja auch im Matthäus-Evangelium nachlesen, und zwar im 16. Kapitel, da hatte er mal so eine ähnliche Frage an seine Jünger gestellt. Und es war ja der Moment, wo Jesus und seine Jünger sich da im Norden Israels, also nahe der libanesischen Grenze aufhielten, da um Caesarea Philippi. Und da fragte er sie, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Und dann haben sie ihm einige Antworten mitgeteilt. Einige Antworten waren sehr ehrenwert, andere waren durchaus kritisch. Und dann wandte er sich an seine Jünger. Und für wen haltet ihr mich? Und wir kennen ja alle dieses Bekenntnis des Petrus, dass er sagte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, das ist immer wieder die Frage, die auch heute gestellt werden muss, auch an einen Menschen, für wen hält er wirklich Jesus Christus? Ist für den Menschen heute Jesus Christus wirklich der Gekommene, der Gekreuzigte, der Auferstandene und der Wiederkommende. Ist er das wirklich? Und das ist eine Frage, die auch in unserem heutigen Predigtext immer wieder mitläuft, liebe Schüsse. Das ist eine ganz zwingende Frage hier und heute, bei der es eben auch ganz direkt und ganz persönlich zugeht. Nicht? Für wen hält man wirklich Jesus Christus? Und da merken wir, dass sich das Wort Gottes eben nicht überwiegend, sag ich mal, im Himmel abspielt, obwohl das Wort Gottes uns natürlich auch einige Informationen über den Himmel mitteilt, sondern das Wort Gottes, ja, wo zeigt es sich überwiegend? Zeigt sich in Städten, in Dörfern, was weiß ich, in Geschäftshäusern, in Regierungspalästen, nicht auf lärmenden Marktplätzen oder in stillen Gassen? Ja, oder wie hier im Gefängnis. Nicht wie hier im Gefängnis. Die Frage, ob er, Jesus Christus, wirklich der ist oder ob man auf einen anderen warten soll, ja, ich sag's mal jetzt so ein bisschen platt, stellt sich im Knast, diese Frage. Und diese Frage, liebe Geschwister, so einfach sie auch klingen mag, diese Frage ist eine hochinteressante Frage. Denn es gibt jetzt grundsätzlich zwei große verschiedene, man könnte auch sagen, Interpretationen. Denn es haben sich viele kluge Köpfe, haben sich so im Laufe der Jahrhunderte, haben sich Gedanken gemacht und haben sich gefragt, was hat den Täufer eigentlich motiviert, sich mit dieser Frage über seine Jünger an Jesus Christus zu wenden? Was hat den Täufer eigentlich motiviert? Und wenn wir ehrlich sind, wir hätten ja gerne einen Nachsatz oder eine Erklärung, nicht? So nach dem Motto, der hat jetzt die Frage gestellt, weil der Täufer dachte. Aber haben wir nicht. Haben wir hier nicht. Und haben wir auch bei den anderen drei Evangelisten nicht, die ja alle über diese Geschehen schildert. Wir sind also tatsächlich so ein bisschen auf Vermutungen, auf Interpretation angewiesen, beziehungsweise auf das, was wir in den einzelnen Evangelium über den Täufer da erfahren. Und jetzt gibt es die eine große Linie, liebe Geschwister, die sagt, dass der Täufer als jemand beschrieben wird, der ins Zweifeln kommt, der ins Fragen kommt, der zwar hört, was Jesus Christus zurzeit tut, aber dennoch fragt, ist er es wirklich? Ist er es wirklich? Ist er wirklich der Kommende? Und da taucht ja natürlich sofort die nächste Frage auf, wie konnte der Täufer, nicht der zuvor, da am Jordan verkündigt hat, nicht dem dort Jesus Christus begegnet ist, nicht und Jesus Christus hat sich ja von ihm taufen lassen, nicht, wie konnte dieser Mann zweifeln? Wie gesagt, und die Leute, die jetzt diese erste Linie vertreten, da gibt es auch wieder so eine Spaltung. Die einen, die sagen also, das wäre also der derzeitigen Situation des Täufers geschuldet. Nicht, der sitzt ja momentan im Gefängnis. Nicht, und der muss sich vorgekommen sein wie jemand, der auf das Abstellgleis gestellt wurde. Nicht, und schließlich war er derjenige, das hatten wir ja vorhin gesagt, war er derjenige, der im Bild gesprochen den roten Teppich da ausgerollt hat. Und vielleicht hatte er sogar gehofft, dass Jesus Christus ihn wieder aus dem Gefängnis herausholt. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe aus dieser ganz großen Linie, die sagen, nein, der Täufer war im Grunde genommen irritiert über das, was er bis jetzt über Jesus Christus da gehört hat. Und hatte eigentlich noch etwas anderes von ihm erwartet. Und da greift man dann auf die Zeit zurück, in der er am Jordan da verkündigte, wo er diese markanten Sätze gesagt hat, die Axt ist schon in Bäumen an die Wurzel gelegt, nicht kehrt um und tut Buße, der Gerichtstag ist da. Und der Täufer musste den Eindruck haben, dass das momentan überhaupt nicht der Schwerpunkt von Jesus Christus ist. Und deswegen eben diese Frage, ist er es? Oder, und das ist ja hochinteressant, das ist ja eine Frage, nicht, die sich die Juden bis heute stellen. Oder brauchen wir einen Messias Teil 2? der Frage, die sich das Judentum bis heute stellt, vor allen Dingen die orthodoxen Juden, liebe Geschwister. Das heißt also, das, was im Alten Testament gesagt worden ist, auf der einen Seite die zuwendende Gnade und Barmherzigkeit des Messias und auf der anderen Seite nicht sozusagen der Gerichtstag des Messias, kann das beides zusammen in einer Person liegen. Und die Juden sagen immer noch, wir brauchen hier noch einen Messias, Teil 2. Wie gesagt, das ist diese eine große Linie, die deshalb sagt, Johannes ist also wirklich hier eine Person, die zweifelt, die wirklich da ins Fragen gekommen ist, aus den und den und den Gründen. Und sie erwähnen zwar noch positiv, dass eben jetzt das Besondere ist, dass Jesus Christus, sie sagen dann, dass Jesus Christus ihn hat nicht fallen lassen, sondern dass er ihm ja klare und tröstende und wegweisende Worte mitgegeben hat, mit diesem markanten Schlusswort da, glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. So, das ist mal die eine große Linie. Die andere große Linie sagt, hat überhaupt nichts damit zu tun, dass der Täufer zweifelt, sondern schauen wir uns mal an, was wir alles so über den Täufer wissen. Nicht, wir kennen seine Herkunft, wir kennen seinen Vater, nicht, der also ein berühmter Priester war, nicht wie seine besondere Stellung, also die Stellung des Täufers, wie sie immer deutlicher sichtbar wurde, als Kind, als junger Mann, wie er sich dann in die Wüste zurückzog, wie dann der Tag seines großen Auftrittes kam, er verkündigte am Jordan, dann wie er Jesus Christus begegnete und Jesus Christus sich sogar von ihm taufen ließ und er sagen musste, du kommst zu mir, ich soll dich taufen, du stellst ja die Dinge komplett auf den Kopf, ich bin es ja noch nicht einmal wert, dass ich dir die Schuhriemen löse. Und wie er dann zum Schluss die uns allen bekannten Sätze sagte, siehe, das ist das Lamm Gottes, welche der Welt Sünde trägt. Und der andere Satz, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und dass er weiterhin sich sagte, meine Berufung ist jetzt beendet. Und jetzt kommt das, was diese zweite Linie, was sie also sagt, dass nämlich jetzt die Aufgabe des Täufers ist, dass die letzten Jünger, die noch an ihm hängen und die sich noch nicht von ihm gelöst haben, auf Jesus Christus hinzuweisen. Und ein berühmter Vertreter dieser Linie ist Calvin. Calvin hat also wörtlich formuliert, ich zitiere, der Täufer hatte überhaupt kein Problem. Er hatte noch eine Aufgabe, dass er noch ein letztes Mal mit ausgestrecktem Zeigefinger auf Jesus zeigen muss, und jetzt kommt es, um seine letzten Jünger zu ihm zu schicken, auf ihn hinzuweisen. Das ist also die andere große Linie. Favorisiert wird von den meisten Auslegern diese letzte Auslegung, diese letzte Interpretation. Ja, das muss man jetzt wirklich sagen. Es war in der Tat die letzte große Aufgabe Johannes des Täufers. Und wir wissen, er wurde dann enthauptet. Tja, und wir stehen daneben und sagen vielleicht, was für ein tragisches Ende. Was hätte noch aus dem Leben dieses Täufers werden können? Und Gott würde antworten, es ist eigentlich alles bestens gelaufen. Ich habe den Mann für diese Aufgabe da nicht ins Rennen geschickt. Er hat diese Aufgabe erledigt. Er hat seinen Dienst beendet. Und der Täufer, der steht ja auch nicht melancholisch und depressiv da, sondern er sagt ja Folgendes. In Johannes 3 kann man das nachlesen. Johannes 3, Vers 29, da sagt er, er ist der Bräutigam. Ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Jetzt kommt es, das ist auch meine Freude, jetzt ist sie vollkommen. Ja, und dann trat er ab, der Täufer. Und wohin trat er? Als man die Leichenteile beerdigt hatte, nicht, da war er schon längst in der Welt des lebendigen Gottes. Nicht, und jubelte vor dem Ewigen, nicht, dass sein kleines irdisches Leben das Ziel wirklich erreicht hat, liebe Geschwister. Ja, und an die Täuferjünger gewandt, sagt Jesus Christus auf diese Frage, nicht, die der Täufer da über die Jünger geschickt hatte, ja, es gibt in der Tat die Werke des Messias. Und dann werden sie mal eben 6 Werke aufgezählt, nicht, Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, nicht, und Tote werden auferweckt, Aussätzige werden gereinigt und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Natürlich wissen wir, das ist nur ein Bruchteil dessen, was Jesus Christus wirklich getan hat. Ich weiß jetzt nicht momentan wo, aber es gibt ja eine Stelle, wo es da so heißt, die Bücher könnten also all das gar nicht fassen, was Jesus während der 3 Jahre gewirkt hat, was er da alles an Wundern getan hat, an Predigt gehalten hat und so weiter. So, und jetzt setzt Jesus ja eins drauf, eine Sache drauf. Nicht, worauf wir also jetzt besonders achten müssen, das ist nämlich diese Seligpreisung. Glücklich ist der zu nennen, nicht wer also sich nicht an mir ärgert oder wer keinen Anstoß an mir nimmt. Kann man sich an Jesus ärgern? Ich sag mal so, an das, was er so an Wundern getan hat, an das, was er so an moralischen Grundsätzen in seinen Predigten weitergegeben hat, nicht unbedingt. Oder ich sage es noch mal ein bisschen detaillierter. Nicht Jesus und die Speisung der 5000, nicht unbedingt ein Problem. Jesus und die Totenauferweckung, auch nicht unbedingt ein Problem. Jesus und die Hochzeit zu Kana mit der Verwandlung von Wasser in Wein, auch nicht unbedingt ein Problem. Jesus Christus und seine Sicht in Bezug auf Ehe, Ehescheidung, auch nicht unbedingt ein Problem, jetzt mal völlig unabhängig davon, wie der einzelne Mensch darüber denkt. Aber woran ärgert man sich am meisten? Und das noch bis heute. Woran ärgert man sich am meisten an diesem Kreuz? An diesem Kreuz, liebe Geschwister. Und wenn wir uns nochmal diesen Satz von Jesus, diese Seligpreisung vergegenwärtigen, und glücklich zu preisen ist, wer also nicht an mir Anstoß nimmt, nicht, das ist ja im Grunde genommen quasi paulinisches Gedankengut, liebe Geschwister. Nicht 1. Korinther 1, der Vers 23. Wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit, liebe Geschwister. Nicht, und der Mensch heute sagt, ein Gott, der sich in Jesus Christus ans Kreuz hängen lässt und elendig verreckt, so muss man es ja sagen, nicht, der soll, oder das soll unser Heil, das soll unsere Rettung sein? Nicht, das ist ein Unding. Nicht, das ist für den Menschen entehrend. Nicht, dass er damit als denkender, als religiös geprägter Mensch nichts zu tun haben will. Nicht, und deswegen darf man sich nicht wundern über irgendwelche Aussprüche von heute. Nicht, bleib mir weg mit diesem gekreuzigten Jesus. Bleib mir weg mit diesem gekreuzigten Jesus. Oder entschärfe es so, dass es als ein Zeichen der Solidarität irgendwie noch so gut rüberkommt. Oder so. Aber der Stachel des Kreuzes, ja, er bleibt. Er bleibt, nicht, dass Gott ihm seinen eigenen Sohn diesen grausamen Weg gehen ließ, liebe Geschwister. Und wir alle wissen, die wir hier sitzen, nicht warum, damit der Mensch wirklich befreit werden kann von Sünde, Tod und Gericht. Und wir wissen alle, gäbe es dieses Kreuz nicht, gäbe es keinen Menschen, der in den Himmel käme. Und deswegen, das ist ja verrückt, deswegen kommt der Mensch so, mit allen Religionen, so skurril sie auch sein mögen, irgendwie zurecht, aber eben nicht mit der Theologie vom Kreuz, liebe Geschwister, das ist es. Wie gesagt, es sei denn, dass man aus dem christlichen Glauben diesen Anstoß, dieses Ärgernis da herausnimmt. Aber es gilt immer und immer wieder das Wort des Herrn: Selig bist du, wenn du dich nicht an mir ärgerst. Mein Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Dir aber, der du selig bist oder der du errettet bist, Ist es eine Kraft Gottes? Ist es eine Kraft meines Vaters? Das sagt Jesus Christus. Und in diesem Moment, liebe Geschwister, sagt die Majorität in unserem Land, nein, so wollen wir das nicht. So wollen wir das nicht. Aber wir wissen, doch nur das Kreuz, doch nur Jesus Christus rettet den Menschen und nur das Kreuz, nur Jesus Christus öffnet ihm die Tür zum Himmel und das wird so bleiben. Am Kreuz, an Jesus Christus entscheidet sich alle. Nicht? Und das werdet ihr auch gemerkt haben. Ihr könnt mit Menschen über Gott reden, nicht da bleibt das noch alles ein bisschen harmonisch, aber wenn man dann wirklich ins Detail geht, wenn man wirklich auf das Kreuz kommt, auf Jesus Christus und warum, weshalb, wieso, da scheiden sich dann doch die Geister. Nicht? Und deswegen darf ich, ist das die Frage an jeden Einzelnen von uns. Nicht? Gehörst du wirklich zu denen, die selig zu preisen sind, die glücklich zu nennen sind? Ja, warum? Weil du eben Jesus Christus kennst, weil du das Kreuz kennst, weil er wirklich deine Rettung ist, weil er die Mitte deines Lebens ist und weil er auch die Zukunft ist. Nicht? Wenn dem so ist, dann bist du wirklich glücklich zu preisen, dann bist du wirklich selig zu nennen. Ja, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, wir wollten eigentlich über den Täufer sprechen, nicht? Aber nicht, und jetzt erleben wir das hier, nicht? Jetzt sind wir mit dem Täufer wo? Ja, auf dem Hügel von Golgatha, aber so ist es nun mal, nicht? Und wir hören nochmal dieses Wort aus Johannes 1, Vers 29, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Liebe Geschwister, ich weiß natürlich nicht, wie für euch die neue Woche verlaufen wird, ob es eine wundervolle, eine notvolle, eine leidvolle, was weiß ich, eine schwierige oder eine dumm gelaufene Woche wird. Aber glücklich zu preisen, heute, morgen und übermorgen, ja, bist du dann, wenn du wirklich Jesus Christus, den Gekommenen, den Gekreuzigten, den Auferstandenen und den Wiederkommenden hast, wenn du den hast, dann kannst du auch getrost in diese neue Woche hineingehen. Erster wichtiger Punkt, diese Seligpreisung. Und was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Die Jünger des Johannes entfernen sich wieder von Jesus Christus, nachdem sie auch diese entscheidenden Sätze da gehört haben. Der Täufer, in Anführungsstrichen, er lebt noch. Aber Jesus Christus ist ja jetzt noch nicht fertig, sondern er wendet sich ja jetzt an diese Volksmenge. Und wir hören jetzt schon einen Nachruf auf den Täufer. Klingt zwar etwas makaber, aber ist so. Wir hören jetzt schon, obwohl er ja noch lebt, hören wir jetzt einen Nachruf auf den Täufer. Aber entscheidend ist ja, von wem bekommt der Täufer jetzt diesen Nachruf oder diese Laudatio, liebe Geschwister. Das ist ja schon mal sehr entscheidend. Nicht, finden Sie mal halbwegs bedeutende Leute, ja, die auch eine Laudatio halten können, das ist ja nicht so einfach. Es gibt ja viele bekannte, bedeutende Leute, aber die können keine Laudatio halten und umgekehrt. Aber hier ist das traumhaft, hier ist das wunderbar, der Täufer bekommt eine Laudatio von Jesus Christus. Und stell dir das wirklich einmal vor, Jesus gibt dir eine Laudatio. Stell dir das mal vor, für dein Leben. Und Jesus beginnt ja nun diese Laudatio damit, nicht, was der Täufer jetzt nicht ist. Was er jetzt nicht ist. Er sagt ja, wollt ihr jemanden finden, der sein Fähnlein nach dem Winde dreht? Da seid ihr bei dem Täufer vollkommen auf dem Holzwege. Nicht? Und in diesem Nein von Jesus liegt also schon das erste Lob Jesu Christi. Und Jesus bleibt ja jetzt in dieser Nein-Spur und sagt jetzt so sinngemäß weiter, wollt ihr irgend so einen Höfling haben nach dem Motto, wir kennen ja alle dieses Sprichwort, wes Lied ich singe, des Brot ich esse oder umgekehrt. Auch das klappt bei dem Täufer nicht. Auch das klappt bei dem Täufer nicht. Und in diesem zweiten Nein steckt schon wieder ein weiteres Lob von Jesu Christi. Und dann setzt er ja seine Laudatio fort, was der Täufer alles ist. Und er sagt ja zu den Leuten, ihr meint, dass er ein Prophet wäre. Ja, ihr habt recht, aber ihr habt auch nicht recht. Er ist ja nicht irgendein.